Ja, schön, schön euch zu sehen. Schön, dass ihr ja aufmerksam seid. Und wir wollen heute Morgen gemeinsam einfach ein Stück hineingehen ins Wort Gottes, um besser zu verstehen, wie auch wir in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft zurechtkommen. Hoffnungsvoll nach vorn schauen, habe ich so diese Botschaft aus der Bibel überschrieben, und ich möchte dich einladen, einfach mitzudenken, mitzuhören, aber vor allen Dingen auch mit dem Herzen zu sehen, was kann das für dich bedeuten, wie möchtest du das in deinem Alltag mit hineinnehmen und was kannst du als Impuls der Weisheit Gottes für dich erkennen. Was war los in der letzten Woche? An was erinnerst du dich? Was hast du so mitgenommen, was so in der Gesellschaft so abging? Gibt's irgendwas, wo du sagst, boah, ja, also das habe ich mitgehört. Das war ja wohl irgendwie ganz wichtig. Ja, das kann Verschiedenes sein, ja. Genau, politisch hast du schon gesagt. Das waren diese Zwischenwahlen in den USA. Ja, das zog sich so ein bisschen durch die Woche. Ja, um was ging es noch? Ah, genau, ja, der Krieg. Der Krieg und die Entwicklungen. Ja, da sehen wir dann Bilder von Zerstörung. Ja, was noch? Die Leute wollen feiern. Ja, das erinnert mich an Freitag, den 11.11. Die Leute wollen, Menschen möchten wieder feiern. Einfach ein schönes Miteinander. Was haben wir noch? Genau. Isolation soll beendet werden. Ja, wie finden wir besser zueinander? Ja? Also ich habe noch so ein bisschen das Thema WM Katar mitgenommen, ne? So diese, ja, und Inflation. Ja, so, das, ja, damit haben wir es zu tun. Und ganz ehrlich, das macht ja alles was mit uns, ne? Irgendwie, das geht mal von da nach da. Und da fragt man sich, wo stehe ich, wie gehe ich damit um? Manche Christen sagen immer wieder, das ist Endzeit. Ja, so dieser Begriff, der begleitet mich eigentlich schon das ganze Leben. Und so habe ich schon das ganze Leben Endzeit. Ja, also das, ja. Und es könnte sein, dass da auch einfach ein Stück Wahrheit drin steckt. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Krisen gab es ja immer in der Gesellschaft. Zugegeben, wir in Deutschland haben etliche Jahre gehabt, wo das nicht so spürbar war. Aber wir wünschen uns natürlich von der Politik, dass wir Sicherheit bekommen. Ja? Das wünschen wir uns. Und das führt dazu, dass wir das gerne möchten, dass eigentlich die Politiker sich so ein bisschen an der Bibel halten. Und da fängt schon der erste Irrtum an. Politik und Evangelium dürfen wir nicht verwechseln. Und es gibt ein großes Land in dieser Welt, wo das sehr gerne gemacht wird von den Christen. Das tun Millionen von Menschen, aber nicht nur in diesem großen Land, sondern auch in unserem Land, die Verwechslung von Politik und Evangelium. Lebensführung im Geiste Gottes. Ist es schön, wenn Politiker Aspekte aus der Bibel hineinnehmen? Wunderbar. Das ist ganz toll. Aber Politik hat nicht in erster Linie die Aufgabe, die Bibel umzusetzen, sondern das politische Leben, das heißt das öffentliche Leben unserer Gesellschaft zu ordnen. Ja, hoffentlich mehr im Geiste Gottes, selbstverständlich. Jawohl, deshalb ist es wichtig, dass wir grundsätzlich als Menschen unsere Hoffnung nicht auf die Politiker setzen. Da findet auch so eine Verwechslung statt. Merkt ihr, Wie ganz schnell können wir so Richtungen verschieben und wir verstehen ja eigentlich gar nicht mehr so, wer hat welche Aufgabe und wir fangen an, Dinge zu verwechseln. Wenn wir das tun, verpassen wir das Evangelium. Also die Hoffnung ist nicht die Politik und auch nicht die Partei, sondern Gott sagt, liebe Menschen, verbindet euch mit dem Geist der Liebe. Und dann ändert sich logischerweise auch die Politik, aber so rum, nicht andersrum. Das ist ein großer Unterschied. Und manche sind da richtig verstrickt in den Meinungen, ne? Maske oder nicht, das Schicksal des Landes hängt davon ab. Und dann gibt es die radikalen Linken und die aggressiven Rechten und die Querdenker und dann die Wahlen. Und als wäre das der Schlüssel zur Förderung des Reiches Gottes. Denn die Partei, die ich ja gut finde, die sind die Guten. Logischerweise, wer sind die Schlechten? Ja, die anderen. Und dann wird es immer extremer. Wichtig ist, dass wir wieder in die Mitte kommen, denn Verführung ist immer verführerisch. Das sieht auf den ersten Blick richtig aus, ist aber wichtig zu unterscheiden. Und es macht auch Sinn in der heutigen Zeit, gerade in Krisen, wo wir gerne eine schnelle Lösung haben und immer toll finden, wenn uns das Leben ein bisschen angenehmer gemacht wird. Trotzdem gilt es, wichtig zu unterscheiden und nicht zu verwechseln. Also, Krisen war immer auch eine Zeit, wo die Menschen diese Endzeittexte der Bibel gelesen haben. Ja, und sie stehen ja auch hier drin. Und wir wollen auch heute Morgen einfach mal in so einen Text reinschauen und überlegen, wie können wir damit umgehen? Wo schauen wir hin? Was kann das für uns heißen? Und heute geht es um den 2. Thessalonicher 2. Du kannst gerne auch in deinem Handy mitlesen. Die Verse 1 bis 9 habe ich mal so umrissen, aber da komme ich gleich noch zu. Ja, es ist der 2. Thessalonicher Brief. Und wenn du jetzt denkst, dann gibt es einen ersten. Und was ist passiert? Die Menschen damals haben den ersten falsch verstanden und manche haben ihn auch missbraucht. Die hatten nämlich ihre eigene Agenda. Der erste Brief von Paulus an Menschen in Griechenland, Thessaloniki, die Gegend, so wie sie heute genannt wird, ja, das wurde nicht so verstanden, wie der Paulus das beabsichtigt hat. Und wir sehen schon, Kommunikationsprobleme sind so alt, ja, also 2000 Jahre ist das schon her, das war etwa 50 nach Christi Geburt. Ja, um diese Zeit spielt das. Auch wichtig zu wissen, wenn wir in der Bibel lesen, was ist denn das für ein Text und in welchem Kontext ist er denn geschrieben? Also, dieser Brief von Paulus wurde, ja, irgendwie kam der in den falschen Hals bei den Leuten und so weiter. Und was passierte? Manche kamen zu dem Schluss, also, wenn das so eine Endzeit ist, dann macht es überhaupt keinen Sinn mehr zu arbeiten. Ich habe noch ein bisschen erspart und Gott kommt zurück auf diese Erde und regelt das alles. Also warum soll ich mich denn anstrengen? Und so hörten sie auf, sich zu aktivieren, wurden träge und ließen sich auch nichts mehr sagen. Jeder so nach seinem eigenen Modus. Es macht auch gar keinen Sinn, sich noch anzustrengen und gesellschaftlich zu engagieren. Ist sowieso nicht mehr nötig. Und dann gab es noch die zweite Gruppe, die hatten dann so Sonderoffenbarungen. Ne? Ja, das vielleicht ähnlich wie manche Gruppierungen heutzutage. Also Menschen- und Gesellschaftssituationen ähneln sich auch über die Jahrtausende. Und Paulus ruft in beiden Briefen auf, liebe Menschen, liebe Christen, guckt euch euer eigenes Leben an. Wie lebst du? Und verbinde dich eng mit Christus. Das heißt, guck, dass deine Taten aus der Liebe und nicht aus dem Egoismus entspringen. Sei mutig und bleib dran. Und erzähle von der Liebe Gottes anderen Menschen. Das war seine Absicht. Und so können wir mal sehen, wie das bei Menschen in den völlig falschen Hals kommt. Was war damals los? Es gab Unruhe, es gab Kriege, es gab Unterdrückung, Sklaverei, Ungerechtigkeiten. Ja, so sieht die Welt heute auch aus. Anders verteilt. Aber wir haben es mit all diesen Dingen zu tun. Und in diesem Kontext sagt er, liebe Menschen, ja, Gott hat das schon im Blick und er wird auch wiederkommen in Christus und wird etliches in Ordnung bringen. Aber bis dahin lebt im Geist der Auferstehung. Und da sind wir wieder am Anfang. Es ist immer Endzeit, weil so wurde das bezeichnet damals, Endzeit als ein Leben nach der Auferstehung, bis Gott selbst Dinge in dieser Welt irgendwann regelt. Das ist wichtig, dass wir diesen Grundtenor verstehen, wenn wir die Thessalonicher Briefe lesen. Ansonsten kommen wir ganz schnell zu ganz falschen Schlüssen. Und jetzt kommen wir nochmal zurück und gucken auf uns selbst. Wie reagieren wir denn, wenn wir solche Nachrichten hören, die wir eben so mal kurz zusammengetragen haben? Wie ist so unser Tonfall, wenn wir dann sprechen? Wie bewegen wir uns? Und ganz schnell merke ich, oh, wie wichtig ist es für mich selbst, achtsam zu bleiben. Und wie stark ist doch so ein Einfluss, der gesellschaftlich auch auf mich kommt. Und wie wichtig ist, dass wir uns immer wieder an der Grundabsicht Gottes orientieren, hoffnungsvoll und mutig in der Zukunft unterwegs zu sein und keine Angst zu haben, auch wenn mal Dinge wehtun. Ja. Und so benutzt der Paulus diesen Brief nochmal deutlicher zu erklären, was er gemeint hat mit Endzeit und mit der letzten Zeit oder dass wir vom Ende her denken und unser Leben einmal vom Ende her nochmal neu anschauen und sagen, wie lebe ich eigentlich und macht das Sinn, möchte ich das? Oder gilt es nochmal zu sagen, nee, das korrigiere ich. Und das ist die Absicht von Paulus, da hinzuschauen. Er spricht ermutigend über diese Endzeit und verschweigt auch nicht, dass das nicht einfach sein wird. Aber er sagt, seid mutig und beharrlich. So um die Jahrtausendwende, also als es um das Jahr 2000 ging, da gab es viele Predigten, die ich auch damals gehört habe. Und das war damals eher so ein Panikorchester. Ja. Ja. Aber Paulus gibt die Botschaft anders weiter, nämlich mit Hoffnung, Trost und Zuversicht und mit einem Auftrag. Lebt nicht einfach so drauf los, sondern guckt vom Ende her hin, was hat es für Ergebnisse. Und das ist das Ermutigende. Es gibt mehr als die äußeren Umstände. Er verschweigt nicht, dass manche leiden werden. Und jetzt wird es ganz spannend, wenn wir mal in die Historie reingucken. Als der Paulus seine Reisen begann, das war um das Jahr eben 40 nach Christus, eine riesige Krise im Römischen Reich. Der Gaius Caligula wurde Kaiser. Und er war überzeugt, ich bin Gott. Mach's mal das tolle Bild. Und da die Juden so ein aufmüpfiges Wesen hatten, hatte er die ihn gereizt hatten, hatte er die besondere Idee zu sagen, im Tempel in Jerusalem stelle ich diese Statue auf. Die sollen doch mal sehen, wer hier Gott ist und wer nicht. Es führte zu einer riesigen Krise damals. Und es gab Proteste. Das könnte nicht sein. Die Beamten damals sagten, das kannst du nicht durchsetzen, Caligula. Und er war nicht bereit, von diesem Projekt Abstand zu nehmen. Und dann kam, was plötzlich kam. Jemand brachte ihn um. Das war 41 nach Christus und es kann gut sein, dass der Paulus diese Situation, als er im Jahre um die 50 nach Christus diesen Brief schrieb an die Menschen in Griechenland, dass er das vor Augen hatte, weil es ging wieder auf so eine Krise zu. Ja, je länger man so lebt, desto mehr merkt man ja, wie sich diese Welt verändert hat. Es ist nicht mehr so, als wo ich Kind war. Ich habe noch Milch in einer Blechkanne vom Milchladen geholt. Das wird von den jungen Leuten sicher keiner gemacht haben. Ja, Eierbriketts wurden in den Keller geschaufelt und Kaltblutpferde brachten Bierfässer zu den Gasthäusern. Ja, so war das auch mal in Deutschland. Aber das ist schon lange her. Und jetzt starten wir mal mit dem Bibeltext aus dem 2. Thessalonicher 2. Ja, im Blick auf die königliche Gegenwart unseres Herrn Jesus, des Messias, und wie wir um ihn herum versammelt werden, haben wir eine Bitte an euch, meine liebe Familie. Ist es nicht freundlich, wie er so schreibt, meine liebe Familie? Er schreibt ja an Christen in einer Region. Bitte lasst euch nicht so schnell vom Kurs abbringen in eurem Denken oder euch in Aufregung versetzen. Weder durch geistliche Einflüsse noch durch ein Wort oder einen Brief, der angeblich von uns stammt und behauptet, ich lese mal weiter, dass der Tag des Herrn bereits eingetroffen wäre. Lasst nicht zu, dass euch auf irgendeine Art und Weise jemand verführt. Das kann nämlich nicht geschehen, wenn nicht zuerst eine generelle Rebellion stattfindet und der Mann der Gesetzlosigkeit, der Sohn der Zerstörung, offenbar wird. Er wird jede sogenannte Gottheit und jeden Gegenstand der Verehrung angreifen. Und jetzt kommt's zu dieser Caligula-Geschichte, um sich dann selbst in Gottes Tempel einzusetzen und sich als Gott auszugeben. Habt ihr schon vergessen, dass ich euch dies gesagt habe, als ich bei euch war? Und ihr wisst ja, was ihn noch zurückhält, damit er nicht vor seiner Zeit offenbart wird. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist bereits an der Arbeit, aber derjenige, der es zurückhält, auch bis er weggenommen wird. Und dann wird, aber erst dann wird der Gesetzlose offenbart werden. Und der Herr Jesus wird ihn mit einem Hauch aus seinem Mund vernichten und ihn vollständig auslöschen, wenn seine Gegenwart enthüllt wird. Also soweit der Text. Das ist ja natürlich auch nicht so ganz einfach zu verstehen, aber es ist wichtig, dass wir diesen Kontext kennen. Dann wird es schon direkt klarer. Lasst euch nicht durcheinander bringen. So aktuell, genau wie heute, war es damals auch. Die Medien verbreiten immer wieder Angst und Schrecken. Ich traf jemanden aus Holland und fragte ihn, wie geht ihr denn damit um? Was läuft denn bei euch so in den Nachrichten in den Niederlanden? Ist es auch ähnlich wie in Deutschland oder so? Ja, sagt er, grundsätzlich ist das auch so. Aber es gibt wahrscheinlich einen Unterschied zwischen den Niederländern und den Deutschen. Wir nehmen die Nachrichten nicht so ernst, sagt er. Ja, interessant, ne? Ja, ist ja nicht weit weg, ne? Ein paar Kilometer. Ja. Also, damals bei Paulus und den Menschen gab es Leute, die sich als sehr charismatisch darstellten, ihre eigenen Gedanken aber mit dem Heiligen Geist verwechselten und Gerüchte verbreiteten. Das gibt's bis heute. Menschen verändern sich irgendwie nicht so leicht. Und Paulus reagiert darauf und sagt den Christen in Griechenland, lasst euch nicht nervös machen. Natürlich brauchen wir die Medien, aber wir brauchen auch Informationen, die wirklich ausgewogen sind. Und wir brauchen auch einen gesunden Blick für die Absichten Gottes mit dieser Welt. Und wenn wir das verbinden, kommen wir eher in die Mitte, als wenn wir nur einseitig immer auf das fixiert sind, was denn gerade irgendein superreicher oder supermächtiger Mensch veranstaltet. Und wie gesagt, im Römischen Reich gab es das schon. Ist nicht neu. Nicht neu. Also, und Paulus macht hier deutlich, deshalb habe ich diesen Text auch mal ganz gelesen, es wird sicherlich in dieser Welt mal eine Phase kommen, dass ein riesiger Abfall von den Absichten Gottes stattfinden wird. Und es kann gut sein, dass Paulus schon im Vorfeld etwas gesagt hat, was ja dann auch kam. Denn 70 nach Christus wurde Israel platt gemacht. Das war 20 Jahre später als dieser Text, den wir gerade gelesen haben. Ja, der Kaiser Nero war auch in diesem Wahn, Gott zu sein. Also wir sehen, man hat damit zu tun. Und manche Menschen auch heute verhalten sich auch sehr ähnlich, als wären sie denn ein Teil der Götter. Und so ist dieser Text durchaus hilfreich. Und das Böse zieht sich ja auch durch unsere Gesellschaft und auch durch die Bibel. Sie verschweigt das ja nicht. Gerade wird es sichtbar in der dritten Versuchung Jesu. Um was geht es? Es geht um Anbetung. Heute Morgen haben wir uns viel Zeit genommen, um einige Lieder zu singen und Gott anzubeten. Er ist die Liebe. Ihn beten wir an und nicht das Böse. Aber Menschen stehen immer in dem Konflikt, auf was lasse ich mich ein, wenn der Druck so groß wird, wenn die Versuchung so groß wird, nehme ich dann doch das Böse in Kauf. Ja. Und so spricht die Bibel diese verschiedenen Dinge immer wieder an. Ja, für manche ist die Bibellese insofern ein bisschen verwirrend, weil es gibt Bibeltexte, die sprechen die Gegenwart an, es gibt Bibeltexte, die sprechen die Vergangenheit an und dann sprechen Bibeltexte die Zukunft an. Und zwar alles gleichzeitig, die nahe Zukunft, die mittlere und die ferne Zukunft. Das können wir gut an einem Instrument vielleicht für uns auch mitnehmen. Ich stehe hier. Und ich kann euch sehen. Wenn ich jetzt mit dem Fernglas gucke, kommt es ganz dicht dran. Und so ist mancher Text für den Leser, oh, das ist jetzt schon ganz dicht dran. Aber der Paulus schreibt von Dingen, die passieren in 20 Jahren. Aber vom Text her, wie als guckst du durch das Fernglas? Und zwar so, wie ich das jetzt gehalten habe. Aber dann hat der Bibeltext auch noch eine weitere Bedeutung, nämlich, wenn du dieses Fernglas umdrehst und so guckst, ja, es wird eine Zeit geben, da wird es ganz anders sein. Da werden die Menschen sich ganz, ganz anders verhalten. Und so bringt der Paulus in einem kurzen Text verschiedene Perspektiven. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen und auch in diesem Sinne des Textes, wie er damals beabsichtigt war, auch lesen. vielleicht beim nächsten Mal, wenn du etwas in der Offenbarung liest oder über Texte der Endzeit, dann in Matthäus 24 und auch in Lukas 21. Diese Texte sind zunächst mal auf das Jahr 70 nach Christus bezogen. Und das andere ist, wenn du das Fernglas drehst, in eine weite Ferne geschaut. Und der Begriff der Tag des Herrn wird in der Bibel immer wieder auch verwendet für große Katastrophen. Ja. Natürlich ist es spannend, wenn man sich mit der Zukunft befasst. In Jesaja 14 geht es um den König von Babel und da passiert genau das Gleiche wieder, wo der König von Babel, der Israel auch vernichtet hat, gleichzeitig beschrieben wird als ein böser, bösartiger Herrscher. Und der Bibeltext macht klar, es handelt sich um den Gegenspieler Gottes, der die ganze Welt unter seiner Herrschaft bringen will. Und es steckt ein Geist dahinter. Die Bibel nennt das Satan, Luzifer und so weiter. Aber was möchte er? Er möchte angebetet werden statt Gott. Und jetzt kann man sagen, ist das der Antichristus, der Antimessias, wie es jüdisch besser, korrekter auszudrücken wäre. Aber es könnte auch ein System sein, ähnlich wie das Römische Reich. Und wenn wir mal denken, könnte es auch der Kapitalismus sein? Nicht umsonst hat Jesus gesagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also spannend. Es gibt Verwaltungssysteme und die gab es auch im Römischen Reich, als sich Nero zu Gott hat ausrufen lassen, dass die Verwaltung das umgesetzt hat. Ja, die hat das kontrolliert, dass die Menschen sich entsprechend verhielten. Ist das damit gemeint, ein antichristliches System im Sinne von Menschen in Sklaverei hinein zu bringen? Und dann kommt der Bibeltext natürlich, den ich auch gelesen habe, dass Paulus sagt, Gott bestimmt den Zeitpunkt, nicht Menschen. Nicht die Systeme. Und er wird alle imperialen Systeme richten und sein Reich aufrichten. Gott selbst hält das Böse zurück. Aber ja, es gibt Menschen, die sich dem Bösen zur Verfügung stellen. Und deshalb funktioniert das auch. Stell dir vor, es gibt Krieg und keiner geht hin. Aber es gibt Menschen, aus welchen Gründen auch immer, die sich zur Verfügung stellen. Vielleicht sagen, ich kann nicht anders, ohne Wertung, aber einfach so, wie es passieren kann. Auch vielleicht jedem von uns. Und es ist so wichtig, dass wir wach sind und entdecken, mit was habe ich es zu tun, wofür stelle ich mich zur Verfügung. Auch immer wieder eine wichtige Frage, dass wir uns für das Gute, für das Leben und für ein menschliches Miteinander zur Verfügung stellen. Mit diesem Geist, also dem Geist des Bösen, haben alle Generationen schon zu tun gehabt. Ja. Nero setzte ja dann Rom in Brand und gab dafür den Christen die Schuld und hatte so einen die Möglichkeit, sie grausam zu bestrafen. Die Zahl 666 als Zahl des Antichristen wurde schon auf Nero gedeutet. Und Johannes weist ja auch darauf hin, dass das, was Menschen an Verfolgung und Unterdrückung geschieht, dahinter steht dieser Geist des Antichristen. Der wirkt deshalb, weil sich Menschen dem immer noch zur Verfügung stellen. Aber das ist noch nicht das Letzte. Und deshalb, wenn du also liest, Bill Gates wäre der Antichrist, dann kannst du sicher sein, das stimmt nicht. weil die Rahmenbedingungen sind nicht da, es kann nicht stimmen. Und immer wieder hat in der Kirchengeschichte hatten Menschen Angst und haben irgendjemanden als den Antichristen bezeichnet. Ja, das waren wahrscheinlich auch böse Menschen hier und da, aber die Antichristen waren es nicht. Wie kann man damit umgehen, mit solchen Botschaften? Irenäus, einer der Kirchenväter, hat Folgendes gesagt, und daran kann man sich sicherlich orientieren. Der Antimessias ist die Zusammenfassung aller Ungerechtigkeiten und von allem Antigöttlichen. Und mehr weiß ich nicht. So hat er das gesagt. Unsere Aufgabe, und jetzt kommen wir so in die Zielgerade, was machen wir denn damit? Unsere Aufgabe ist es, die gute Nachricht zu verbreiten, dass Gott die Menschen liebt. Und dass wir mutig sein sollen, uns diesem Bösen, diesen Antichristlichen, also diesem gegen die Absicht der Liebe Gottes stellenden Systeme, ja, dass wir da Widerstand leisten, im Guten und Gesunden und im Angemessenen. Ja. Und dass wir die gute Nachricht, liebe Menschen, lasst euch versöhnen mit Gott. Lebt doch versöhnt im Geist der Liebe miteinander. Das lag dem Paulus am Herzen. In diesem Text wird auch noch von einer Kraft gesprochen, die das Böse in der Welt zurückhält. Ich habe schon Auslegungen gehört und gelesen, dass das die Gemeinde wäre und so weiter. Das scheint mir aber nicht so zu sein, sondern es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Denn da, wo Gottes Geist wirken kann, wird das Böse zurückgehalten. Das kann durch die Gemeinde geschehen, sehr schön, aber das kann auch durch viele andere Menschen geschehen, die sich dem Guten zur Verfügung stellen. Denn da, wo Gottes Geist er in seiner Absicht wirken kann, wird das Böse zurückgehalten. Und dieser Geist ist mit den Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen und ihr Herz öffnen. Ja, und dieser Geist sagt uns auch, es gibt auch Möglichkeit zur Vergebung, zur Umkehr, es gibt Hoffnung und es gibt Erlösung. Und davon weiter zu sagen, das ist die Aufgabe auch der Christen. Und das ist egal, wie alt wir sind oder wie fit wir uns fühlen. Ja, fassen wir doch kurz zusammen, machst du gerade mal die Folie 4. Gott war und ist der Herr der Geschichte. Wir können hoffnungsvoll nach vorne schauen, so sagt der Bibeltext. Gott hat alle Zeiten bestimmt. Es ist nicht so, dass jetzt ich will jetzt keinen Namen nennen, aber der bestimmt die Zeit oder was passiert. Ja, sicher, manche Menschen haben wirklich viel Macht. Die können auch eine Menge kaputt machen. Aber am Ende bestimmt Gott, ob es gelingt oder nicht gelingt. Und hast du letzte Woche wirklich einmal an Nero gedacht? Nein, es war aber damals beherrschend in der Welt. Also wir können sehen, Dinge vergehen, aber Gott entgleitet nichts. Und das ist die Botschaft der Bibel. Auch wenn du nochmal in Offenbarung 13 ran guckst, das ist in dem Kontext auch wichtig, heißt es ganz klar, Gott lässt Dinge zu. Das irritiert uns. Wie kann Gott das zulassen? So was Böses, da kann ich ja gar nicht hingucken. Aber Gott, der ja die Liebe ist, kann das zulassen. Ja, manches bleibt fremd und nicht alles kann ich auch erklären und verstehen. Ein Bild hat mir wirklich Trost gegeben und hilft mir auch. Stell dir vor, du bist Postbote oder du bringst jemanden einen Brief. Du gehst durch einen riesigen Vorgarten, 500 Meter lang. Du gehst und gehst und gehst. Und du bist kurz vor der Haustür, da hörst du von der Ecke rum, ein ganz tiefes Grollen. Ja, noch tiefer. Und du nimmst wahr, wie es immer lauter wird. Und offensichtlich scheint sich da etwas in deine Richtung zu bewegen. Und dann siehst du im Augenwinkel eine riesige Dogge. Eine riesige Dogge. Aber du siehst noch was. Da ist eine Leine. Und du denkst, ich hoffe, dass die Leine hält. Ich hoffe, dass die Leine hält. Und die Bibel sagt uns, Gott hält die Leine. Ja. Das Ziel ist nicht der Antichristus oder das Böse und, sondern Gott hält die Leine. Ja, das Böse hat einen gewissen Raum in dieser Welt, weil es gibt die Freiheit, dass Menschen entscheiden können, gehe ich hin, mache ich mit oder mache ich es nicht. Und auch wir. Morgen beginnt gleich. Ich meine, wenn der Gottesdienst zu Ende ist, können wir entscheiden, wie lebe ich? Mache ich mit? Ja, lüge ich? Und. Oder lebe ich im Geiste der Liebe Gottes, von der wir alle ein Stückchen mitbekommen haben, wo wir sagen, nein, ich gebe dem keinen Raum. Weil je mehr mitmachen, umso böser wird die ganze Welt. Ist doch klar. Also, drehen wir um. Korrigieren wir das nochmal. Fragen wir nochmal. Herr, wie geht das? Ich stehe in einem Konflikt und ich weiß gar nicht, wie soll ich das handeln. Das kann passieren in den Firmensituationen, in Familien und. Was bedeutet es, im Geist der Liebe Gottes zu leben? Das ist manchmal gar nicht so einfach zu sagen. Da braucht es wirklich den Heiligen Geist. Und er hat gesagt, das ist die Botschaft, dass Gottes Geist uns helfen möchte zu unterscheiden. Ja, und Christus, so heißt es dann in Offenbarung, wird diesen Antichristus mit dem Hauch seines Mundes besiegen und dann wird er gebunden. Wer wird ihn binden? Auch nicht die Gemeinde, sondern in der Bibel heißt es ein Engel Gottes. Ein Engel Gottes wird ihn binden. Unsere Aufgabe ist es, Christus in der Welt zu bezeugen. Und ihn zu anbeten, unserem Herz der Liebe zu öffnen. Und das ist ein ganz starkes Zeugnis gegen Egoismus, wenn wir in unserem Alltag mehr in diesem Geist Christus nachfolgen, ihm nach. Ja, und dann leben wir in der Endzeit, nämlich in der Phase nach der Auferstehung bis ans Ende der Welt. Das ist die ganze Zeit Endzeit. Ja, sind jetzt schon 2000 Jahre. Ja. Ja, mir hat dieser Text sehr viel zu sagen gehabt und auch mich berührt. Vielleicht noch im Moment, ein Moment des Innehaltens gerade jetzt. Was hat Gottes Geist dir heute Morgen gesagt? Wo hat er dich ermutigt? Wo hast du einfach so einen Impuls, so einen Lichtblitz gekriegt für die Zukunft? Und vielleicht sagst du auch für dich selbst, ich möchte einfach so eine Antwort geben. Vielleicht kannst du dir selbst gar nicht vorstellen, so ein Mensch der Hoffnung zu sein. Aber Gott hat zugesagt, er möchte gerne mit uns sein. Und er verwandelt, je mehr wir uns mit ihm verbinden. Manch einer mag sich auch überfordert fühlen, aber Gott braucht nur unsere Bereitschaft zu sagen, ja, ich bin bereit, auf dich zu hören. Und dann lasse ich mich mal drauf ein. Ich guck mal, was passiert. Da Gottes Geist ja wirkt, braucht es letzten Endes nur in uns einen willigen Geist. Mehr nicht. Und das ist möglich. Das ist möglich. Dieser willige Geist, und das ist der Schlüssel, dann kann Gott wirken, selbst am Niederrhein. Ja. Nehmen wir einfach mal einen kurzen Moment der Ruhe. Danke Gott, dass wir in dieser Zeit leben dürfen und du forderst uns heraus, uns mit deinem Geist zu verbinden. Keine Moralprediger zu werden, sondern als Menschen, die unterscheiden können, was jetzt der Liebe dient und was nicht. Und mutig den Weg hin in eine gute Zukunft zu gehen, gute Entscheidungen zu treffen. Herr, da brauchen wir deinen Geist. Und ja, ich für mich sage, Herr, mit einem willigen Geist rüste mich aus, Herr, umzusetzen, was ich erkannt habe und Zuversicht zu haben, dass du die Leine hältst. Amen.